Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Gott ist für uns. Er ist wirklich auf unserer Seite. Gott ist auf unserer Seite. Seit einiger Zeit befasse ich mich gerade mit der Gegenwart Gottes, der Anwesenheit Gottes, obwohl das ja schon seit vielen Jahren mein Dauerthema ist, aber diesmal noch wieder auf eine andere Art und Weise. Die Frage ist ja auch, wenn wir so zusammenkommen, erwarten wir überhaupt etwas? Erwarten wir etwas von Gott? Erwarten wir etwas von Gott? Gut. Ich dachte diese Woche so an diese Schriftstelle: Kraft war da, um zu heilen. Kraft war da, um zu heilen. Habe dabei auch festgestellt, obwohl die Kraft zu heilen da ist, erlebten Leute keine Heilung. Warum? Das will ich mit euch unter anderem auch heute ein bisschen anschauen. Grundsätzlich möchte ich sagen, Jesus und die Gläubigen, Jesus war der Träger der Gegenwart, der Person Gottes. Er trug Gott durch Israel. Er sagte: Der Vater, der in mir ist, der tut diese Werke, die ich tue. Jetzt im Neuen Testament, Christus in uns, persönlich, der Herr ist in uns, jetzt tragen wir ihn. Obwohl wir ihn tragen und er ständig da ist, nicht nur in uns ist, sondern auch um uns herum, warum passieren dann Dinge nicht, die doch eigentlich passieren müssten, wenn er da ist? So, dann auch, wie haben Leute reagiert? Ich kann natürlich aus der Fülle der vier Evangelien heute, was heißt ich könnte auch stundenlang, aber dann bist du vielleicht bis an den Rand zu. Deshalb, ich will heute einfach etwas aus Markus nehmen. Und wenn ich mir das anschaue, die Wirkungsweisen, wie Menschen Gott erlebten durch Jesus, Vergleichbares gab es so nicht zu der damaligen Zeit. Es war nicht so üblich, wie Leute Heilung zum Beispiel empfingen und Befreiung. Grundsätzlich möchte ich sagen, wir haben ja immer wieder auch mal so Überlegungen, dass wir sagen, ja, man müsste so Heilungsgottesdienste veranstalten. Je mehr ich mich mit den biblischen Texten befasse, umso weiter weg komme ich von dieser Idee, die Gläubige haben. Okay, wir gehen zurück. Ich komme später drauf. Ich möchte erstmal mit euch lesen aus Markus Kapitel 3. Ziemlich am Anfang also noch. Jesus, Markus 3, Vers 7. Jesus entwich mit seinen Jüngern an den See und es folgte eine große Menge von Galiläa und Judäa. Hast du das hingekriegt mit der Israel-Karte? Supi. Du bist einfach ein Ass. Also Jesus entwich und ging dann mit seinen Jüngern an den See. Also wenn wir hier schauen, hier ist Kapernaum, da wohnte Jesus. Das war sein Ausgangspunkt. Hier ist der See Genezareth. Hier unten sehen wir noch eine Ecke vom Toten Meer. Hier sieht man es ganz. Ich halte irgendwie. Kann das sein aus diesen, aus den Bühnenboxen? Die müssten vielleicht weggeschaltet werden. Okay. Auf jeden Fall hier auf der Karte siehst du es ausführlicher. Hier ist der See Genezareth. Hier unten ist das Tote Meer. Und hier ist der Jordan, der da fließt. So, es heißt jetzt also, es folgte ihm eine große Menge von Galiläa, Galiläa ist hier, und von Judäa, Judäa ist hier, muss man hier sehen, Galiläa, Judäa weiter unten, und von Jerusalem, das sehen wir, glaube ich, noch am Rand, hier in diesem Bereich Jerusalem, von Idumea, das ist noch weiter hier unten, das ist auf dieser Karte gar nicht mehr drauf, Idumea, und von jenseits des Jordan, also an diese Dekapolis, die 10-Städte-Gegend, das ist hier dieses Gebiet auf der anderen Seite des Jordan, und rings um Tyros und Sidon, Tyros und Sidon gehörte nicht mehr zu Israel. Da kam auch diese Frau, deren Tochter so arg dämonisiert war. Und Jesus sagt, ich kann für deine Tochter nichts tun, weil ich bin nicht gesandt zu den Heiden, zu den Nationen, sondern ich bin speziell, mein Auftrag lautet, in Israel zu wirken. Deshalb, Jesus lebte auftragsorientiert von seinem Vater her. Aber die Frau überzeugte ihn, dass sie will ja gar nicht groß was wegnehmen von Israel, sie will ja nur Krummen haben. Und Jesus sagte, dein Glaube ist groß und Glauben hat er in Israel ja auch nicht gefunden. So, also eine große Menge. Also wir sehen aus diesem Gebiet, Tyros, Sidon, Galiläa, Judäa, hier unten, Idumea, 10-Städte-Gegend, Jerusalem, überall aus diesem ganzen Gebiet kamen Leute hierher und es heißt Scharen, Tausende von Menschen. Da war eine richtige Bewegung im Land, wo Leute sagten, da ist ein Mann, durch diesen Mann geschieht etwas, durch diesen Mann geschieht Heilung, durch diesen Mann geschieht Befreiung und sie gingen dorthin. Wir sehen zum Beispiel auch im Alten Testament der Samuel, der Eli, die hatten ja jede Woche auch ihre Gottesdienste. Aber zu diesen Gottesdiensten, da wollte keiner hin. Da krähte kein Hahn mehr groß nach. Und dann fing Samuel an, aus der Bibel zu lesen. Er tat auch nichts anderes als Eli, aber sein Verhältnis, seine Beziehung zu Gott war eine andere als die des Eli. Und es heißt, Eli, der hohe Priester, der Priester, der predigte und seine Söhne Dienst taten, das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Das heißt, sie hatten super Predigten, aber es war einfach kalter Kaffee. Und Samuel kommt und liest das Wort Gottes und es heißt, auf einmal war das Wort Gottes da. Sie lasen aus denselben Schriften, taten dieselben Dinge, nur bei den einen war Gott drin, bei den anderen war Gott nicht drin. So, also sind Dinge, über die man stolpert, die man sich anschaut. Also es heißt hier von Jesus, dass er aus diesem ganzen Gebiet eine Menge, eine große Menge, überall große Mengen, eine große Menge kam aus Tyros, eine große Menge aus Sidon, große Mengen kam aus der Dekapolis, der 10-Städte-Gegend, große Mengen aus Galiläa und Judäa, Idumea, Jerusalem. Es war eine richtige Erweckungsbewegung im Land hin dahin, wo Jesus war. Und wenn Jesus dann nun mal, das werden wir hinterher auch lesen, nicht an Kapernaum war, sondern irgendwo anders war, dann liefen die ganzen Mengen dort wieder hin. Manchmal kamen die Leute mit ihren Kranken dort an und als sie ankamen, war Jesus schon wieder im nächsten Dorf gewesen und dann heißt es, und sie schleppten auf den Tragen und auf den Bahnen und Huckepack, schleppten sie die Leute am nächsten, die sagt, kam im Ort an, wo ist dieser Jesus, der die Kranken gesund macht? Da haben sie gesagt, ja, der ist schon weitergezogen, also nichts. Vielleicht was gegessen, was getrunken, Bahn wieder hochgenommen, Huckepack die Kranken genommen. Das erinnert mich so ein bisschen an Afrika. Wenn Reinhard Bonnke dort eine Evangelisation anberaumt, da sind Leute 3 Tage, manchmal bis 7 Tage zu Fuß unterwegs, um seine Gottesdienste zu besuchen. Sie tragen die Kranken auf dem Rücken zu den Veranstaltungen. Tagelang tragen sie sie. Diese Leute kommen mit Erwartung. Sie sagen, wir kommen dorthin und Gott wird unserer Not begegnen. Und die Leute nehmen die größten Schwierigkeiten auf sich. Und er sagte zu seinen Jüngern, dass ihm wegen der Volksmenge ein Boot bereitgehalten werden sollte, damit sie ihn nicht drängten. Also eigentlich heißt, damit sie ihn nicht erdrückten. Es waren so viele Menschen und ständig war da. Jeder wollte natürlich in die Nähe kommen. Und da war ein Drängen und Drücken. Und dann heißt es hier, was die Leute auch noch taten, da war bestimmt auch Ellbogentaktik mit drin. Da heißt es, denn er heilte viele, so dass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Jesus sagte, Jünger, haltet ein Boot bereit. Es kann sein, dass diese Menge mich erdrückt, mich umbringt, dass ich ausweichen kann. Und er musste ausweichen ins Boot. Was hier auffällt ist, er heilte viele und doch hat Jesus nichts getan. Er war passiv. Er hat überhaupt nichts gemacht. Wir lesen, er heilte, aber genau genommen heilte er gar nicht. Denn die Leute holten sich das ab, was sie wollten. Denn wie geschah die Heilung? Jesus ging nicht her und legte ihnen die Hände auf. Das hat er manchmal auch getan. Hier heißt es, dass die, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Die haben gesagt, den muss ich anrühren. Wie kamen sie auf die Idee? Ich glaube, dass irgendwann mal jemand erlebt hatte, wenn man diesen Jesus anfasst, weil man von ihm erwartet, dass danach ein Wunder im eigenen Leben geschieht, wenn man diesen Jesus anfasst, dann wird man gesund. Und jemand sagte, habt ihr eine Erfahrung darin? Das gab es ja bis dahin nicht, dass irgendjemand kam und jemand an die Kleider packte und sagt, jetzt bin ich gesund. Und jetzt kommen die Leute und sagen, hat jemand, ja, der Schorsch da drüben, weißt du, also nicht dieser Schorsch, der da drüben, was heißt mit dem Schorsch irgendwie hier? Der Schorsch da drüben, der ist hergegangen. Du, der war so verkrüppelt, da geht er her und packt beim Jesus an die Kleider und der ganze, und er steht auf einmal gerade und er ist komplett geheilt. Ja, was hat er gemacht? Ja, nichts, der hat nur die Klamotten von dem angepackt. Da haben Leute gesagt, dann machen wir das auch. Und dann heißt es, deshalb heißt es hier, Mengen, Scharen kamen und sie stürzten sich auf ihn und sagten, den müssen wir anpacken. Also, was wir hier sehen ist, beachte das, die Leute taten etwas. Sie waren aktiv. Sie rührten Jesus an. Jesus selber hat gar nichts gemacht. Er stand einfach da. Und Leute sagten, da ist er, nichts wie drauf auf ihn. Sie stürzten sich auf ihn. So, sie waren aktiv. Und dann heißt es, und dann sehen wir Markus 5, ein viel gequetschtes Beispiel der blutflüssigen Frau. Abvers 24. Und er ging mit ihm, also inzwischen war Jairus gekommen, hat gesagt, meine Tochter, die ist gestorben oder die ist krank. Jesus, kannst du kommen, meine Tochter gesund machen? Als er losgeht, heißt es, bemühe den Meister nicht, sie ist tot, kommt ein Bote. Und Jesus sagt, komm, wir gehen mit ihm, glaub nur. Und er ging mit ihm und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Wieder, merkt ihr, er geht und überall Gequetsche, Gedränge, Gerangele. Scharen von Leuten. Historiker sagen, als Jesus in Jericho, durch Jericho damals zog, bei dem Ereignis, wo wir diese wunderbare Geschichte von dem Zachäus auf dem Baum haben. Historiker sagen, an den Wegrändern zu dieser Zeit, an diesem Tag, waren ungefähr 180.000 Menschen unterwegs. Das musst du dir mal vorstellen. Da war also ein Geschubse, ein Gedränge. Jeder nah an Jesus kommen, jeder will nahe zu Jesus. Und er ging mit ihm und eine große Volksmenge folgte ihm. Ja, mehr Leute waren dort, als Darmstadt Einwohner hat. Das musst du dir mal vorstellen. Und er ging mit ihm und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn, bedrängten ihn, sie erdrückten ihn fast. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und all ihre Habe aufgewendet hatte und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war viel mehr schlimmer mit ihr geworden. Schau dir diese Frau an. 12 Jahre Blutungen. Sie hatte 12 Jahre lang ihre Periode. 12 Jahre, 12 Monate, 24 Stunden bluten. Du kannst dir vorstellen, wie geschwächt diese Person war. Aber das war ja nicht nur das eine. Sie hat alle möglichen Ärzte der damaligen Zeit aufgesucht, aber sie bekam keine Hilfe. Das heißt, sie hat sogar alles, was sie besaß. Und damals haben die Leute, die Familien haben Häuser, Grundstücke und dergleichen besessen. Es heißt, sie hat alles verkauft, um die Arztrechnungen zu bezahlen. Und als sie nichts mehr hatte, da heißt es, dass und bei den ganzen Behandlungstherapien, die diese Ärzte bei ihr anwandten, da heißt es, es wurde noch schlimmer, es wurde nicht besser mit ihr. Jetzt war die Frau mittellos, jetzt war sie arm, sie hatte nichts mehr. In der Bibel wird uns nicht gesagt, wo sie gehaust hat, wo sie gelebt hat. Vielleicht hat sie irgendwo ein Zimmerchen da gehabt in der Stadt. Aber das Problem war, diese Frau, sie durfte nicht auf die Straße.
Denn das Gesetz besagte, eine Frau, die ihre Periode hat, sie darf nicht auf die Straße. Wenn sie andere Leute berührt, werden diese Leute unrein. Das heißt, sie musste diese ganzen Jahre im Haus bleiben. Das heißt, sie konnte auch nicht auf dem Markt einkaufen gehen. Das heißt, sie konnte Dinge des Alltags überhaupt nicht erledigen. Sie war gefangen in ihrem Zuhause. Denn wenn sie es wagte, rauszugehen, hatte jeder, der das Recht, der wusste, dass sie blutet, jeder hatte das Recht, sie zu steinigen. In den Tempel konnte sie sowieso nicht gehen. Erstmal, weil sie auch verunreinigen würde. Zum anderen haben die Priester ganz klar gemacht, im Tempel darfst du jetzt nicht sein. Und die Priester macht noch eins klar, wer so eine Plage hat wie du, bei dem stimmt was nicht, Gott will dich auch nicht. So, diese Frau war auf sich gestellt, alleine. Vielleicht haben Verwandte ihr mal was zu essen gebracht oder Freunde ihr einfach was zugeschoben, wie auch immer. Es wird uns nicht berichtet. Aber diese Frau, sie hörte von Jesus. Sie hörte von Jesus. Und weißt du, hier steht geschrieben, als sie von Jesus gehört hatte, Vers 27, Markus 5, kam sie in der Volksmenge von hinten, rührte sein Gewand, also das Gewand von Jesus an. Denn sie sagte, ein anderes Evangelium steht geschrieben, sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur seine Gewänder anrühre, werde ich geheilt werden. Ich muss also irgendwie an diesen Jesus rankommen. Sie hatte sicherlich diese Geschichten gehört, da stürzen Leute sich auf ihn. Sie hatte sicherlich Geschichten gehört und vielleicht auch von Vorbeiziehenden, die sich erzählten, die an ihrem Fenster vorbeigingen. Wenn man diesen Jesus anfasst, wird man gesund. Denn da kam gerade neulich vom See Genezareth wieder ganz dolle Geschichten hoch. Er musste sogar ins Boot flüchten, weil so viele Leute sich auf ihn stürzen, ihn anzufassen, und alle, die ihn anfassten, wurden gesund. Also, sie sagte, ich werde dieses Risiko auf mich nehmen. Und Jesus zog vorbei, da wo sie wohnte. Und dann heißt es, als er vorbei war, die Leute waren orientiert, konzentriert nach vorne. Da heißt es, und dann kam sie von hinten. Dann drängte sie sich durch. Weil es heißt, es war eng, jeder drängte jeden. Aber irgendwie schaffte sie es durch zu Jesus. Und dann war dieser Moment, sie fasste sein Kleid an. Und dann steht geschrieben, was passierte. Sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte an ihrem Körper, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Beachte, Jesus hat ihr nicht die Hand aufgelegt. Jesus hat nichts unternommen, um diese Frau zu heilen. Diese Frau, sie war aktiv. Sie rührte Jesus an. Sie erwartete, sie glaubte, wenn ich diesen Jesus berühre, werde ich gesund. Weil sie merkte etwas, wie die Leute es auch merkten. Dieser Jesus, der läuft nicht nur als Jesus durch die Welt. Er ist ein Träger der Gegenwart des allmächtigen Gottes. Er ist ein Träger Gottes. Er hat zu Recht gesagt, der Vater, der in mir lebt, der tut durch meinen Körper diese Werke, diese Wunder, diese Dinge, die geschehen. Sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um in der Volksmenge und sagte, wer hat meine Gewänder angerührt? Oh, es ist doch gut, dass Gott immer so schlaue Nachfolger hat. Denn die hatten die Lösung. Herr, du siehst, diese Volksmenge, sie drängt dich. Herr, ich weiß, wir waren viel unterwegs. Aber mal im Ernst, Jesus, du fragst, wer hat mich angerührt? Hunderte, Tausende haben dich hier auf diesem Weg angerührt. Da sind so viele, die dich schon gequetscht und berührt haben. Und er blickt umher, um die zu sehen, die es getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn jetzt wurde sie entdeckt. Sie durfte nicht da draußen sein. Sie durfte nicht in die Volksmenge gehen und all diese Leute verunreinigen. Das war verboten, per Gesetz. Gottesdienst verboten, in die Öffentlichkeit zu gehen, es war verboten, auf den Markt gehen, verboten, es war nicht erlaubt. Sie kam, sie hatte Angst, sie fürchtete sich, sie zitterte. Und dann sagt Jesus, Sie sagt ihm die ganze Wahrheit. Das heißt, sie erzählt ihm ihre Leidensgeschichte. Da sind wir wieder bei dem, was ich neulich sagte, bei den Hauskirchen, deine Geschichte und ihre Geschichte, die Geschichte der Leute. Wir müssen es lernen, auch wieder zuzuhören, was andere Menschen uns sagen. Wir müssen uns wieder anhören, ihre Nöte, ihre Schwierigkeiten, ihre Probleme. Wir müssen wieder ein Herz für sie haben. Wir müssen hören, wie geht es meinem Gegenüber? Wie geht es dieser Person? Wir sind nicht irgendwelche Heilungsmechaniker, die sagen, okay, halt die Klappe, wir wollen gar nicht bloß reden, sei gesund, bang, geh nach Hause. Nein, hier geht es um Kontakt, hier geht es um Beziehung, hier geht es um Austausch, aber auch anhören die Not und das Herz des anderen. Sie hat ihm alles erzählt, was ihr die letzten 12 Jahre widerfahren war. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Beachte, Jesus hat nichts getan. Er war nur mit Gott unterwegs. Und er sagte, Gott, mein Vater, du darfst durch mich jederzeit dich offenbaren und Dinge tun, wie du es möchtest. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Was sagt die Schrift über uns neutestamentliche Gläubige? Wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern dem, der für uns gestorben und aufgestanden ist. Dem gehören wir. Ich sage immer so, ein Christ, der sein eigenes Leben lebt, ist kein Christ. Er nennt sich Christ, aber ist kein Christ. Ein Christ ist jemand, der Christus nachfolgt. Ich weiß, das ist manchmal provokativ. Es ist trotzdem so. Diese Frau, sie rührte Jesus an, sie wurde gesund. Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Schon interessant. Geh hin in Frieden, sei gesund von deiner Plage. Jesus sagt etwas, was schon geschehen war, denn beim Berühren war ja schon alles passiert. Was mir auffiel ist, niemand hat irgendwie groß was gesagt. Diese Frau hörte nur, wenn man diesen Jesus anfasst, wird man gesund. Genau wie die am See waren, wir müssen an diesen Jesus rankommen, wir müssen ihn berühren. Und wenn wir ihn berühren, egal welches Leid, egal welche Plage wir haben, wir werden gesund werden. Jesus war Träger der Gegenwart Gottes, Träger der Person Gottes. Kraft war da, um zu heilen. Warum? Weil der Herr, der Arzt, in Jesus lebte. Gott hatte doch im Alten Testament gesagt, ich bin der Herr, dein Arzt, der dich gesund macht. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und Jesus sagte, dieser, mein Vater, der wohnt in mir. Ich tue nicht die Werke, mein Vater tut sie. Jesus sagt, ich kann von mir aus nichts tun. Beachte, er sagte uns, die wir ihm nachfolgen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn irgendein Wunder geschieht, wenn irgendetwas passiert, wenn irgendwas geschieht in eurem Einflussbereich oder wo ihr Menschen dient, dann vergesst nie, ich war es und nicht du. Ich war es. Jesus heilt. Jesus ist der Heiler. Ich glaube, dass das Reinhard Bonnke und viele andere in Afrika sehr ehrt. Weil etwas, was sie betonen und betonen und betonen und betonen, Leute, wir können euch nicht heilen. Aber in dieser Veranstaltung, die wir gerade haben, ist Jesus anwesend. Und dieser Jesus, der wird dich heute Abend berühren, wenn du es willst, und der wird dich gesund machen. Markus 6. Ich habe gedacht, Mensch, wie das so geht. Ich habe einfach nur mal und nur 3 Abschnitte der Bibel. Was meinst du, wie viele es noch gibt? 3 Abschnitte im Neuen Testament, wo es heißt, dass Leute, sie besuchten keinen Heilungsgottesdienst, sie besuchten kein Seminar, sie hörten nur, pack die Klamotten von diesem Jesus an und dann bist du gesund. Das war alles, was sie wussten. Pack die Klamotten an, fass die Kleider von Jesus an, dann passiert's, dann macht's bang. In Markus 6, ein Kapitel weiter, nach diesem Ereignis mit dieser Frau, mit dem Blutfluss. Markus 6, ab Vers 53. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land Genezareth und legten an. Und als sie aus Land Genezareth, das ist hier um den See Genezareth rum, dort, da war er sehr viel unterwegs. kamen sie in das Land Geneza und legten an. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie ihn sogleich und liefen in jener ganzen Gegend umher und fingen an, die Kranken auf den Betten, also auf den Tragen, hierhin und dorthin zu tragen. Also du musst dir nicht vorstellen, da liegt jemand in seinem Ehebett und jetzt schleppen ein paar Leute das Ehebett durch die Gegend, so eins wie du im Schlafzimmer stehen hast. Das war eigentlich eine Bahre oder eine Matte, auf der sie die Leute trugen. Deshalb, wenn du im Grundtext schaust, nimm dein Bett und geh nach Hause. Jesus heilt jemanden und sagt, nimm dein Bett und geh nach Hause. Da steht eigentlich, nimm deine Matte und geh nach Hause. Aber die Leute, sie trugen mit dem, was sie hatten, trugen sie ihre Kranken auf Betten hierher und dorthin, von wo sie hörten, dass er sei. Also es heißt hier, was ich erst schon so frei zitiert habe. Sie hörten, Jesus ist da, also nichts wie hin, alle Kranken dorthin bringen. Dann brachten sie dorthin, sie kommen an, Jesus war nicht da. Dann brachten sie dorthin, wo ist er? Dort, der ist nach Richtung Norden ist er jetzt marschiert. Alle hinterher, mit ihren Kranken. Du weißt, stell dir vor, was eine Mühe, was ein Aufwand diese Menschen betrieben, um in die Nähe dieses Mannes zu kommen, der Gott des Gegenwart sichtbar präsentierte, manifestierte, durch den Gott sich manifestieren konnte in dieser Welt. Sie wollten Kontakt mit diesem Mann. Glaube mir, Leute werden nicht kommen wegen toller Programme. Wegen toller Programme kommen sie in die Gemeinde. Deutschland ist voller toller Programme. Die sind so toll, die Programme, dass dir manchmal schlecht wird. Dass die tollen Programme macht's nicht. Manchmal denken wir, ah, wenn alles so richtig modern gestaltet ist, dann kommen die. Nein, 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 nein. Mensch, die Leute haben modernere Wohnungseinrichtungen, als wir sie vielleicht jemals in der Gemeinde haben werden. Komm doch nicht auf diese Idee. Leute sagen, Mensch, die sind modern eingerichtet, da muss man immer sein. Nein, es sei denn, dass die eigene Wohnung ist ein Chaos und man hat einfach ein paar Stunden in der Woche, wo man sagt, ach, auch mal ein schönes Ambiente. Könnte auch ein Grund manchmal sein, ja. So, aber in der Regel will doch keiner in Gottesdienst, nur weil du besonders gute Lampen hast oder Scheinwerfer oder dergleichen. Nein, 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 nein. Aber weißt du, was sie wollen vor allem? Sie wollen auch, wenn gesungen wird, Gott angebetet wird, dann wollen sie aber auch merken, dass diese Leute, die anbeten, wirklich Gott meinen. Weißt du, ich finde das manchmal grauenvoll. Manchmal habe ich gesagt, Herr, ich gehe nach Hause, ich verlasse einen Gottesdienst. Zum Beispiel, dann setzen wir uns, wir sitzen da, das Lobpreisteam sagt, wir wollen den Herrn preisen. Und dann sitzen wir auf unserem Stuhl. Ich erhebe dich, ich erhebe dich. 5 Minuten ist vorbei. Ich erhebe dich. Weißt du, was Gott dazu sagt? Dein Gesang kotzt mich an. Mir ist schlecht. Gott sagt, es ist schlecht. Mir wird schlecht, wenn ich dich singen höre. Weil das ist keine Anbetung. Das ist überhaupt keine Anbetung. Das ist ein Geplärre. Gott sagt in seinem Wort, Israel hat auch manchmal so gesungen. Und Gott sagt, halt doch mal die Klappe. Das Geplärre eurer Lieder kann ich nicht mehr ertragen. Gott sagt, ich kann eure Musik nicht mehr ertragen. Müsst ihr mal vorstellen. Und deshalb, ich finde es so wichtig, dass Leute, die Musik machen, das muss geisterfüllt sein. Da auf der Bühne, wir haben das heute Abend gespürt, unser Musikteam, sie haben nicht gesungen, sie haben Gott angebetet. Marita hat gestern mit den Michelstädtern ein neues Lied eingeübt. God of Miracles, Gott der Wunder, ja? Das werden wir hier demnächst auch singen, einüben. Marita hat mir den Text vorgespielt. Sie sagt, das ist unser neues Lied. Das werden wir einüben mit dem Lobpreisteams. Oh, willst du mal hören, sagt sie. Gott sei Dank hat sie das gemacht. Und sie hat dann das deutsche Lied mit dieser deutschen Band hat sie auf YouTube angeklickt und dann ließ sie es laufen. Ich habe gesagt, das wollt ihr in der Gemeinde singen? Schrecklich, habe ich gesagt. Schrecklich. Wie kann man so schreckliches Lied singen? Aber ich sage, ich glaube, das liegt an der Band, weil diese Band betet Gott nicht an, diese Band singt. Dann habe ich gesagt, Marita, zeig mir, wer dieses Lied geschrieben hat und spiel mir ab den Urheber dieses Textes, wie er es mit seiner Band singt. Und dann hat Marita den Urheber dieser Band rausgeholt. Und dann haben die es gesungen. Ich habe gesagt, wow, das Lied müssen wir singen. Diese Band, sie hat Gott angebetet. Sie hat Gott erhoben. Sie hat Gott alle Ehre gegeben. In dem ganzen Singen ging es nur ein, es ging um dich, du großer, mächtiger Gott. Die deutsche Band hat gesagt, es geht um dich, du großer, mächtiger Gott, sage ich jetzt mal. Hey! Furchtbar. Also hätte ich nur den deutschen Text, hätte ich gesagt, wenn das Lied hier gespielt, hätte ich mir die Ohren zugehalten. Aber jetzt weiß ich, wie man singt. Sie haben es gestern in Michelstadt im Lobpreisteam geübt. Und sie haben es heute gesungen. Die ganze Lobpreisband in Michelstadt auf der Bühne, die haben es gesungen. Und weißt du was? Gott war da. Durch die Band floss Gott in die Gemeinde. Und von der Gemeinde floss es zurück zur Band. Es war stark, es war nicht Singsang, es war Anbetung, es war Lobeserhebungen Gottes mit einem Lied, das, wenn ich nur den Singsang gehört hätte, gesagt, bitte bringt sowas nicht in die Gemeinde. Da merkst du, wie wichtig es ist, wie wir singen und zu wem wir singen. Beim Lobpreis geht es nicht nur darum, dass wir etwas singen, sondern wir erheben unseren höchsten Gott. Ich erhebe dich. Ja. Du lässt mich nie im Stich. Wenn ich das zu meinem Gott singe, sage ich, das ist so gut. Du lässt mich nie im Stich. Weißt du, der Teufel soll sehen beim Lobpreis, dass ich auch mal mit dem Finger so mache, dass er genau weiß, Gott lässt mich nie im Stich. Er lässt mich nicht im Stich. Gott ist wunderbar. Er ist fantastisch. Er ist herrlich. Er ist königlich. Und sie liefen dorthin und dahin, wo sie hörten, dass er war. Du musst dir vorstellen, Jesus und seine Jünger, die waren manches Mal so beansprucht. Das heißt, sie kamen nicht zum Essen, sie kamen nicht zum Schlafen. Die waren echt müde. Und dann lesen wir zum Beispiel einmal, dass Jesus sagt, okay, wir müssen uns von den Leuten zurückziehen. Wir brauchen körperlich, seelisch Entspannung und Ruhe. Also haben sie sich in eine Einöde zurückgezogen, sind ins Boot gestiegen, andere Seite rübergefahren, wo die Mengen nicht waren und haben dort gesagt, da in der Pampa, da werden wir uns ein bisschen erholen. Aber weißt du, was passierte? Diese Leute aus den Mengen, da waren welche, wartet mal, wir gucken, wir spähen aus, wo sie sich verstecken. Und da sind welche losgezogen und haben geschaut, wo sind sie hin? Dann haben sie den Mengen gesagt, wir haben gesehen, da oben in der Pampa, da hocken sie. Und weißt du, was geschieht? Alle, die ganze Menge geht auch dort auf diesen Berg. Sie kamen nicht zum Ausruhen. Und sie lehrten wieder. Da sagt Jesus, kein Dorf in der Nähe, kein Geschäft in der Nähe. Gebt ihr ihnen zu essen? Die Jünger sagen, wie sollen wir sowas machen? Jesus vermehrt Brot und Fisch und versorgt diese Menge in einem Gebiet, wo keine Versorgung normal da ist. Sie waren immer, die Leute waren immer, die Menge war auf den Socken. Und das war doch nicht einfach, hey, lass uns mal schnell in unser Auto setzen, dahin fahren. Nein, das war zu Fuß, das war mühsam. Da schleppten sie wieder die Kranken auf den Bahnen dahin. Da hatten sie die quakenden Kinder auf dem Buckel und so weiter. Also eine Riesenbewegung, die dort geschah. Und es heißt hier, dorthin und da liefen sie. Ich habe mir so gedacht, überleg mal, in Deutschland würde das passieren. Da ist ein Ort, Leute erleben Heilung und Befreiung aus ihren Nöten und in ihren Nöten. Und jetzt kommen die Leute hin und stellen fest, Mensch, ich sag jetzt mal so, der Heilungsevangelist ist weg. Er ist schon im nächsten Ort. Die Leute düsen dahin. Weißt du, was unsere Presse machen würde? Die würde die Gemeinde und den sie eingeladen haben, die würde sie in der Luft zerreißen. Wie kann man nur so mit Leuten umgehen? Wie kann man denn einfach jetzt in den nächsten Ort gehen? Wie kann man? Wie man sieht, man kann. Man kann ganz einfach. Als Jesus in Jericho war, 180.000 Menschen sollen da gewesen sein. Zachäus auf dem Baum. Jesus sagt, komm runter, Zachäus, heute kehre ich bei dir ein. Heute geh mal nach Hause. Jesus lässt die 180.000 stehen und geht und feiert eine Barbecue-Party. Mit all den Sündern. Und lies mal. Es heißt, Die, die er auf der Straße stehen ließ, sie regten sich auf. Wie kann er nur zu dem nach Hause gehen, bei dem essen? Weiß er denn nicht, dass es ein Sünder ist und ein Zöllner? Oh, diese Selbstgerechten.
Dabei, sie mussten doch Jesus nur anschauen. Er hatte doch ständig die Quasten an seinem Gewand. Diese Quasten, die Gott angeordnet hatte bei Mose, das waren diese Bändchen, oder ich lese euch mal gerade vor. In 4. Mose 15, Vers 37 bis 41 gibt Gott die Anweisung, dass alle im Volk Israel eine Quaste mit einer blauen Schnur an den Zipfel ihrer Kleider machen sollten. Als Erinnerung an die Gebote Gottes und somit auch als Bewahrungsmittel vor dem Sündigen. Also jeder Jude sollte so Quasten, so Bändchen an seinen Klamotten hängen haben, damit er immer erinnert wurde, wenn er beim anderen oder bei sich diese Bändchen sah, beachte die Gebote Gottes und sündige nicht. Das war ständige Erinnerung. Und Jesus, der lief mit solchen Quasten rum. Und trotzdem zeigten sie auf die anderen diese bösen Sünder. Vers 56, Markus 6. Und wo auch immer er in Dörfer oder Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste, also hier jetzt diese Bändchen, seines Gewandes anrühren durften. Und alle, die ihn anrühren, wurden geheilt. Merkst du, beachte wieder, wo immer er hinkam, sie legten die Kranken auf die Marktplätze und es steht nirgends, dass Jesus jetzt herging, betete, Hände auflegte und heilte. Nein, beachte, was wieder da steht. Jesus, wir haben die Kranken auf den Marktplatz gelegt. Könntest du mal da durchgehen, einfach an den Kranken vorbei, die wollen nur mal gerade dein Kleid anpacken. Und dann ging er über den Marktplatz, dann da mal über einen Kranken, da und alle packen. Hey, halt Jesus, ich hab daneben gegriffen. Und dann nochmal. Und sie packten an sein Kleid und hinter ihm standen sie alle auf. Sie waren gesund. Jesus war passiv, er hat überhaupt nichts gemacht. Er ging nur einfach in der Gruppe spazieren. Wenn ich daran denke, wie viele Mühe wir oft aufgewandt haben, um Leute davon zu überzeugen, jetzt glaub doch und wenn du glaubst. Allein von der blutflüssigen Frau habe ich so eine fantastische Predigt gehalten, die ich in der Form heute nie wieder halten würde. Da habe ich gesehen, die Frau, sie hörte. Die Frau, sie glaubte. Die Frau bekannte mit ihrem Mund. Und die Frau tat es. Oh, welch ein schwieriger Weg. Natürlich bekennen wir Gottes Wort. Aber das haben wir überinterpretiert. Es heißt ganz einfach, sie sagte bei sich selbst, wenn der kommt, werde ich es auch machen. Genau wie die anderen. Ich werde seine Kleider anpacken, dann wird es bei mir genauso bang machen. Ich erinnere mich an Charles und Francis Hunter. Sie sind inzwischen beide beim Herrn. Ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt. Francis Hunter predigte in einer Stadt. Und als Francis dort war, dann wurde ihr gesagt, du, nach dem Gottesdienst bat eine Frau, dass du sie doch bitte besuchen solltest. Sie kann nicht in den Gottesdienst kommen, sie liegt im Bett, sie ist gelähmt. Und Francis sagt, okay, ich mache das nach dem Gottesdienst. Und nach dem Gottesdienst ist sie dann also zu dieser Adresse, sie wurde zu der Adresse gefahren. Die Tür stand ein Spalt auf, man hatte dieser Frau irgendwie mitgeteilt, Francis kommt. Und als Francis sich bemerkbar macht an der offenen Tür, dann sagt die Frau, ruft sie aus ihrem Bett, bleib, wo du bist, bleib stehen. Und dann kroch sie aus dem Bett, sie konnte ja nicht laufen. Dann kroch sie auf dem Boden aus ihrem Bett und kroch rüber zur Eingangstür. Dann fasste sie das Kleid von Francis an und dann wurde sie in dem Moment geheilt und stand auf und war nicht mehr gelähmt. Francis sagt, warum hast du das gemacht? Sie sagt, ich habe das gelesen von der blutflüssigen Frau. Die hat Jesus nur angerührt. Und weißt du, Francis, in dir wohnt Jesus. Und ich habe gesagt, wenn ich dich anrühre, rühre ich auch den Jesus an, der in dir ist. Deshalb, ich habe gebetet und in mir war, mach es so wie diese Frau, rühre das Kleid an. Sie wurde gesund. Was hat Francis gemacht? Ihr eine Predigt gehalten über Glaube? Nein. Hat Francis ihr irgendwie einen Flyer gegeben, geh erstmal zu einem Seminar? Nein. Die Frau sagte ganz einfach, ich habe gelesen, wenn man diesen Jesus anrührt oder die ihn repräsentieren, dann passiert etwas. Dann erleben wir ein Wunder. Und sie erlebt ein Wunder. Zurück zu dieser blutflüssigen Frau. Ich weiß,
Einmal kam eine Frau in mein Büro, beziehungsweise zwei Damen. Eine gläubige Frau, sie hatte von unserer Gemeinde gehört. Und sie hatte eine Freundin, die war nicht gläubig. Und diese Freundin hatte über Jahre Blutfluss, also ihre Periode. Und sie hat zu ihrer Freundin gesagt, du, da gibt es diese Gemeinde, der Herbert Ehrecke, der ist der Pastor. Ich sage, wie sie es gesagt hat, es geht überhaupt nicht um eine Person, denn ich kann das ja sowieso nicht tun. Ja. So, also, wenn der mit dir betet, dann wirst du gesund. So, und so kamen sie, sagt sie, Herbert, ich würde meine Freundin gern bringen. So kamen sie ins Büro. Und als sie durch die Bürotür kommt, sagt der Herr, diese Frau, die den Blutfluss hat, sie ist eine Ehebrecherin, sie hat ihren Mann betrogen, aber du wirst ihr heute sagen, dass ich ihr vergeben werde. So, sie kommt also in mein Büro, setzt sich hin und ich sage, was kann ich für sie tun? Und dann sagt sie ja so und so, erzählt mir ihre Leidensgeschichte. Und dass das vor ein paar Jahren angefangen hat. Ich glaube, es fing sogar in der Zeit an, als sie diesen Ehebruch begangen hatte. Aber genau weiß ich es nicht mehr. Auf jeden Fall, sie erzählt die Geschichte. Und dann habe ich gesagt, das ist aber nicht dein einziges Problem. Du hast ein anderes Problem. Sag ich, du hast die Ehe gebrochen, du hast deinen Mann betrogen. Und sie fing an zu weinen. Und sie sagt, woher weißt du das? Ich sage, als du durch die Tür kamst, sagte Gott, sie ist eine Ehebrecherin, sie hat ihren Mann betrogen. Aber Gott sagt, ich soll dir sagen, dass er dir vergibt. So, sie hat Buße getan, Vergebung wurde ihr zugesprochen, wir haben gebetet, dass der Herr sie anrührt und dass dieser Blutfluss aufhört. Und so haben wir uns schließlich verabschiedet, sie hat Jesus in ihr Leben aufgenommen und so weiter. Was nächsten Tag oder zwei Tage später war, da rief die Freundin mich an und sagte, Herbert, ich wollte dir nur sagen, meine Freundin ist nach Hause gegangen. War es am selben Abend oder am nächsten Tag? Sie sagt, die Blutungen haben aufgehört. Und, später hat sich nochmal gemeldet. Sie sagte, Herbert, sie ist dauerhaft geheilt. Die Blutungen haben aufgehört. Ich habe aber nichts gemacht. Das war der Herr Jesus. Ich wusste auch nicht um ihre Situation. Aber durch diese Offenbarung Gottes, was sie getan hatte, merkte sie, hier ist Gott. Hier ist Gott präsent. Vor dem kann man nichts verbergen. Vor dem kann man nichts verstecken. Und sie öffnete ihr Herz für Jesus, wurde gerettet und sie wurde geheilt. Wir haben doch so viele Dinge erlebt. Heute Morgen kam ein Ehepaar zu mir und sagte, sie würden gern beten. Sie versuchen schon seit 11 Jahren Kinder zu bekommen. Aber die Frau sagt, Gott will nicht, dass ich Kinder bekomme. Kannst du beten, dass ich welche bekomme? Oh, sage ich. Wenn Gott sagt, du sollst keine haben, dann werde ich für dich bestimmt nicht beten. Ja, aber wie kommst du darauf, dass Gott dir keine Kinder schenkt? Ja, ich denke mal, sonst hätte ich doch welche. Sage ich, oh nein. Ich sage, es gibt ja auch noch den Teufel. So, und dann habe ich ihren Mann gerufen und Marita und ich, wir haben zusammen gebetet. Und wir haben diese Unfruchtbarkeit. Wir haben Einhalt geboten. Stopp. Ich habe gesagt, Schluss damit an diesem Körper. Wir haben Fruchtbarkeit ausgesprochen. Schaut noch mal, wenn ich daran denke, auch eine unserer Schwestern, eine unserer türkischen Schwester, ihre Schwester, sie ist Muslimin. Sie bekam keine Kinder. Sie haben mit ihrem Mann alles versucht, Fehlgeburten und so weiter und so fort. Es war keine Hoffnung, Kinder zu bekommen. Aber ihre Schwester sagte, du musst mal hier mit mir in die Gemeinde kommen. Marita und Herbert werden für dich beten und dann wirst du ein Kind bekommen. So, und so kam sie. Sie macht auch ganz klar, ich gehöre nicht zu Jesus, ich bin Muslimin und ich bleibe auch bei meinem Glauben. Sag ich, das interessiert mich und Gott jetzt erstmal recht wenig. Was ist dein Anliegen? Ich möchte Kinder bekommen. So haben wir hier gebetet für sie und ein paar Monate später hören wir, dass sie schwanger ist. Und sie ist bei ihrer Frauenärztin, die Frauenärztin untersucht, sagt sie, dieses Mal ist es bei Ihnen, Frau, sowieso ganz anders. Alles ist in Ordnung, alles gut. Sie werden Kinder, sie werden Babys, zwei bekommen, sie werden Zwillinge bekommen. Und es ist alles so. Und dann hat sie da bei der Frauenärztin, die ist Muslimin, war sie und sagte, danke, Jesus. Und dann sagt die Frau und Ärztin, die Muslime, ja, wieso danke Jesus? Ja, sagt sie, der hat es gemacht. Also der Herbert war es nicht. Denn ich war, nein, wir waren es, Marita und ich waren es nicht. Der hat es gemacht. Und vor ein paar Wochen kam sie hier zu mir, sagt Herbert, weißt du, inzwischen hat sich noch was verändert. Ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen. Ich gehöre jetzt auch zu Jesus. Sie hat noch ihre Probleme, Schwierigkeiten familiärer Art, wo man nicht verstehen kann, dass sie Jesus nachfolgt. Oh gut, wir beten, dass Gott die ganze Familie erwischt. So, verstehe, Gott tut ein Wunder. Jemand anders kam auch. Sie haben versucht, Kinder zu bekommen. Sie haben auch, es war auch im letzten Jahr, wo wir für sie gebetet haben. Und was haben sie? Jetzt auch Zwillinge. Wir haben gerade vor 1-2 Wochen haben wir die Dankeskarte geschickt bekommen und die beiden süßen Sprösser, ein Junge und ein Mädchen, sind auf dieser Karte drauf und sie bedanken sich nochmal für alles. Ich meine, wir können ja nichts dazu, wir beten ja nur. Diese Leute, die eine war Muslime und dieses andere Ehepaar, die Zwillinge bekommt, die sind auch nicht gläubig. Gott hat gesagt, geht hin und betet mit den Menschen, kümmert euch um sie. Gott hat nicht gesagt, guck die, die deinen Willen tun wollen, die zu dem, was du ihnen vorschlagst, ja sagen. Nein, Gott sagte ganz einfach, bete für sie, tu es. Und wir beten für sie. Und ich könnte so viele Beispiele erzählen von Menschen, die nicht Jesus nachfolgen, die nicht Jesus nachfolgen, gesund werden. Da ist jemand, der hat Probleme mit seinem Rauchen. Er wurde sein Rauchen nicht los. Und eines Tages bin ich in Messelau in der Post, halt auf dem Parkplatz und die Person kommt, Herbert, ich war an diesem Morgen später, ich habe schon auf dich gewartet. Ich habe so ein Problem. Ich bin Christ, aber ich werde das Rauchen nicht los. Aber ich glaube, wenn du hier mit mir betest, dann werde ich heute davon befreit werden. Dann standen wir da in Messel auf dem Parkplatz. Wir haben gebetet. Im Namen Jesu habe ich das gebrochen. Ich habe gesagt, ich setze dich jetzt in Freiheit im Namen Jesu. Und dann sagt er, weißt du, Herbert, ich bin jetzt frei. Ich habe das jetzt empfangen. Ich bin jetzt frei. Hier, nimm meine Kippen. Das Päckchen war noch fast voll. Ich habe das Päckchen genommen und dann zu Hause geraucht. Hast du gedacht, nein? Nein, 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 nein. Ich bin nach Hause in meine Mülltonne und habe sie zerknüllt. Ich liebe es, sowas zu zerstören. Meine Kippe war ja am 16.12.1973 die letzte. Tja, da war ich noch jung, 70 Kilo. Man musste suchen mit einer Lupe, wo läuft er gerade entlang. Naja, so ein dünner Bursche, der da rumlief. Aber Marita hat mich trotzdem entdeckt. Also muss doch noch ein bisschen mehr als Knochen an mir gewesen sein. So, Gott, wir sehen hier, sie baten ihn anzurühren. Die Quaste seines Gewandes anzurühren. Und alle, die anrührten, wurden gesund. Ich möchte, dass du etwas verstehst. Und hier sehe ich auch die Souveränität Gottes. Dass er entscheidet und tut, was er will. Ich glaube, dass wir manchmal Dinge nicht erleben, weil wir Gott vorschreiben wollen, wie er es gefälligst zu machen hat. Aber er macht es nun mal nicht, wie wir ihm das vorschreiben. Er macht das ganz bestimmt nicht, wie wir es vorschreiben. Da sind 10 Aussätzige. Ich denke, Jesus hat vielleicht gewusst, dass 9 nicht zurückkommen. Einer kommt zurück und sagt Danke nach der Heilung. Alle 10 wurden geheilt. Jesus, des Menschen Sohn, ist gekommen, zu heilen und zu befreien, die vom Teufel überwältigt sind. Das ist er gekommen. Also auch hier, Markus 6, auf den Marktplätzen. Beachte, die Leute taten etwas. Jesus, wir haben die Leute auf dem Marktplatz geredet. Jesus hat kein Gebet gesprochen. Wir lesen nichts von Hände auflegen. Wir lesen, dass hier die Leute auch das taten, was sie bei anderen beobachtet hatten. Man muss nur anfassen, dann passiert es. Aber meine lieben Leute, wo um alles in der Welt steht denn das geschrieben, diese Anfasstheologie? Bedenke einmal Folgendes. Im Dienst von Jesus und in seinem Leben geschahen sehr viele Heilungen und Befreiungen. Aber Jesus hat nicht ein einziges Heilungsseminar veranstaltet. Kein einziges Seminar über Heilung. Er lebte einfach unter den Menschen und wenn jemand die Hilfe brauchte, dann sprach er ihnen Heilung oder Befreiung zu. Ohne großes Theater. Er heilte einfach und in der Regel, was ich beim Studium, so untersuche ich gerade und lese gerade das Neue Testament. Ich merke, im Großteil Jesus war passiv, alles ging von den Leuten aus. Die Leute erlebten was und dann taten sie das, was andere durch diesen Akt, in dem sie Hilfe oder Befreiung, Heilung erlebten, dann taten andere, sagen, ach, bei dem hat es funktioniert, dann mache ich das jetzt auch so. Und dann berührten sie auch. Kein Seminar. Die Leute, sie holten sich ihre Heilung oder ihre Befreiung. Sie kamen zu ihm mit der Erwartung zu empfangen, was sie glaubten. Sie glaubten, wenn ich ihn berühre, dann werde ich genauso wie diese Frau gesund, genau wie die am See Genezareth. Wir haben diese hunderte von Geschichten gehört. Niemand hat was gemacht. Man packte nur einfach seine Kleider an und das war alles. Das war alles. Wie grandios. Weißt du, also ich finde das total befreiend. Weißt du, wir stehen doch meistens immer unter diesen Leistungen. Haben wir auch richtig gebetet? Hat unsere Formulierung gut hingehauen? Wir sagen in dem Namen Jesus. Oh Bruder, du musst sagen in dem Namen Jesus. Oh, entschuldige du das, ich habe diesen Terminus wieder ganz verpasst. Also in dem Namen. Nein, den Namen wieder nicht so laut, aber Jesus dann wieder lauter. Wir haben doch so unsere Theorien, wie das doch gefälligst zu laufen hat. Kein Wunder, dass sie bei dir nicht heil werden. Du hast nicht dem Namen Jesus gesagt. Hättest du gesagt, in dem Namen Jesus, dann wäre es passiert. Jetzt wissen wir es endlich. Jemand hat uns in einem Seminar darüber aufgeklärt. Ja, ich weiß, ich bin schon manchmal ein bisschen sarkastisch. Aber ich liebe das auch manchmal so zu sein. Das macht munter. Weißt du, ich sagte erst so, wenn wir in die Gottesdienste kommen, erwarten wir etwas? Ich kann in jedem Gottesdienst prophezeien. In jedem. Ausnahmslos in jedem. Und ich komme in den Gottesdienst und sage, Herr, hast du ein prophetisches Wort? Soll ich ein prophetisches Wort geben? Der Herr sagt, nee. Weil ich weiß, er wird es mir sofort geben. Ich bin ja nicht taub, ich höre ihn ja. Und dann sage ich, soll ich ein prophetisches Wort an irgendjemand weitergeben? Und manchmal hat der Herr ganz einfach, nein, Herbert, es erwartet keiner ein Wort. Okay, sage ich, in Ordnung, Herr, dann sagen wir auch nichts. Der Herr sagt, sie kommen rein in den Gottesdienst und erwarten nichts. Man kommt und sitzt gewissermaßen eine Gottesdienstzeit ab. Und wenn wir nichts erwarten, werden wir nichts empfangen. Wir werden nichts empfangen, wenn wir nicht erwarten. Wir müssen Dinge erwarten. Wenn du sie nicht erwartest, kommt nichts. Ja. Wenn du nicht erwartest, heißt das auch, dass du nicht glaubst. Denn die Leute holten sich ihre Heilung. Sie kamen zu ihm mit der Erwartung zu empfangen, was sie glaubten. Beachte, sie, die Leute, taten es. Sie waren aktiv. Jesus war passiv anwesend. Bist du noch mit mir? In Nazareth. Also andersrum, dieser Jesus, wo immer er war, war die Kraft da zu heilen? Ja, Gott, der Vater war in ihm. Und der Heilige Geist, Apostelgeschichte 10, 28, der Heilige Geist, der gesalbt war vom Heiligen Geist und er heilte und befreite alle, die vom Teufel überwältigt waren. Also, der Heilige Geist war da, der Vater war da. Sie taten durch seinen Körper den Dienst an den Menschen. Jesus war der Transporteur Gottes und der Transporteur des Heiligen Geistes. Weil er sagt, ich kann kein Wunder tun, sagt Jesus. Denn die Wunder, die geschehen, tut mein Vater, der in mir ist. Du und ich, wir können keine Wunder tun. Die Wunder, die geschehen, tut der Herr in uns, der in uns lebt, der bewirkt diese Wunder. Als die ersten Gläubigen, Markus 16 am Schluss, kannst du auch zu Hause mal lesen, da heißt es, sie aber, die Gläubigen, nicht nur diese 12 Apostel, die Gläubigen, sie zogen aus und sie fingen an, es den anderen Menschen zu erzählen. Und das heißt, sie verkündeten und der Herr bestätigte es durch Zeichen. Sie sagten, was Gott tun möchte, was Gott vorhat. Die Leute sagten, ja, das möchte ich empfangen, was du mir gerade verkündigt hast. Und dann ließen sie sich auf Jesus ein, der nicht mehr sichtbar anwesend war, sondern jetzt in diesen Gläubigen wohnte. Diese Leute erlebten, der Herr sagte, die Bibel sagt, der Herr wirkte mit durch die nachfolgenden Zeichen. Sie erzählten, sie heroldeten, sie verkündigten und Jesus tat das Wunder. Ich sagte es schon mal. Dieser Stelle, Markus am Schluss steht, Jesus und die Gläubigen waren wie zwei Arbeitskollegen unterwegs, die sich einen Dienst teilten. Die Gläubigen sprachen, Jesus würde reden, aber er hat keinen Körper sichtbar, also du kannst ihn nur im Geist wahrnehmen, wenn er spricht. Also wenn er spricht, höre ich ihn in meinem Geist. So, aber Jesus sagt, deshalb, ich wohne in dir, und er gibt uns Inspiration, seine Gedanken. Wir reden die Worte, die er gerne sagen möchte, dann verkündigen wir diese Worte und Jesus sagt, okay, und ich tue, was du gerade gesagt hast. So geschehen die Dinge. Der Heilige Geist überzeugt von diesen Dingen, sagt es. Jesus kam nach Nazareth. Es war derselbe Jesus, dieselbe Kraft war da, um zu heilen. Und dann sind diese ganzen klugen Leute dort in Nazareth, in seiner Vaterstadt, in der er aufgewachsen war. Was will denn der? Will der sich hier aufspielen? Überlegt doch. Hey Jesus, ich weiß nicht, was das soll. Du jetzt hier, der große Heiler da, Halligalli mit vielen Menschen in Israel und Galiläa und überall unterwegs. Also, hör mal zu, Jesus. Ich glaube, du bist ein bisschen Ballerballer. Sogar seine Brüder wollten ihn einmal einfangen, weil sie sagten, der ist geistesgestört, den müssen wir einsperren. Lies, es steht in deiner Bibel. Die Brüder haben gesagt, so wie dieser Jesus, unser Bruder, rumläuft, kann nur ein Bekloppter rumlaufen. Sie sagten, der ist verrückt, der ist plemplem im Kopf, den müssen wir einfangen. Steht so geschrieben, in deiner Bibel, auch in meiner auch. So, also, dieser Jesus ist in Nazareth. Weißt du, Jesus, wir kennen deine Brüder, wir kennen deine Schwestern, wir kennen deine Mutter und Papa, deinen Vater kannten wir auch, der ist zwar schon gestorben, wir kennen deine Familie. Na, dann zeig doch mal, was du drauf hast. Und da heißt es, er konnte da selbst kein Wunderwerk tun wegen ihres Unglaubens. Er konnte nicht. Er konnte nicht. So, Menschen sorgen dafür, ob ein Wunder in ihrem Leben geschieht oder nicht. Aber da sind wir gerufen, du und ich, wir müssen den Menschen klar machen, wo immer wir hinkommen, dass Jesus jetzt an diesem Ort präsent ist. Egal wo ich bin, deshalb liebe ich die Aufschrift auf unseren Autos, Gott ist da. Wo immer ich hinkomme, die Leute lesen, wenn ich auf dem Parkplatz anhalte, Gott ist da. Sag ich, ja, er ist hier, gerade jetzt. Toller Einstieg. Und jeder muss das, jeder, der mein Auto sieht, liest dieses Bekenntnis oder sagt dieses Bekenntnis, ob nur gedanklich oder laut. Und ich sehe ja die Leute, wenn sie ein Auto fahren, hast du gesehen, Gott ist da. Ist doch schön, wenn sie das dem Nachbarn im Auto sagen, hey, dem Beifahrer oder sonst wie, Gott ist da. So, also sie sind freudig eingeladen, diesen Spruch zu bekennen. So, wenn ich wohin komme, ich mache den Leuten klar, du, Jesus ist übrigens auch hier. Gott ist hier. Und Gott möchte was in deinem Leben tun. Weil wenn es nur auf mich ankäme, dann kann ich sagen, Leute, geht lieber irgendwo hin, setzt euch in die Ecke, hol dir ein paar Bier und sauft deinen Kummer runter. Aber nein, ich habe eine Nachricht, ich habe eine Botschaft. Ich bin hier und nicht nur ich bin hier, Jesus ist auch hier. Gott ist hier, er ist hier anwesend mit mir zusammen. Was möchtest du, dass er für dich tun soll? Und dann beten wir an. Die Leute müssen wissen, wo immer du auftauchst, wenn du auftauchst, dass Gott da ist. Sie müssen wissen, wo ein Christ auftaucht, da ist Gott. Da ist Jesus präsent. Und wenn die Leute das anfangen zu wissen, dann werden sie sagen, du kennst doch diesen Jesus. Du sagst, der ist bei dir. Du sagst, der ist jede Sekunde deines Lebens bei dir. Du, ich habe so ein Problem, könntest du mal gerade mit ihm sprechen, mit mir beten, während wir hier stehen, denn er ist doch hier. So wie dieser Raucher da auf dem Parkplatz. Er wurde befreit und er war seine ganze Sucht los. Schau dir an, dieser Jesus. Und die Leute sagen, ja, können Sie mal für mich beten. Manchmal sagen auch Leute, ja, Herr Erike, im Moment habe ich kein Problem, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich mal eins habe, komme ich auf Sie zurück. Schauen wir mal, wie auch immer es ist. Ich habe nichts zu entscheiden. Ich frage auch nicht vorher, tust du, ich habe dir was Wichtiges zu sagen, wirst du dann tun, was ich dir gesagt habe? Nein, wir erzählen einfach. Wir bringen die gute Nachricht. Wir sagen, und wenn jemand sagt, stopp, ich will es nicht mehr hören, dann höre ich auf. Aber solange jemand mir zuhört, rede ich ungefragt, ungebremst. Ich rede, weil ich habe eine Nachricht. Diese Leute sind auf dem Weg zur Hölle. Diese Leute sind auf dem Weg zur Verlorenheit. Und ich will, dass sie gerettet werden. In Nazareth konnte er nichts tun. Sie empfingen nichts, obwohl die Kraft da war zu heilen. Jesus war da, der Vater war da, der Heilige Geist war da. Sie empfingen nichts, weil sie überhaupt nicht glaubten, dass sie erwarteten auch nichts. Sie hatten nur ihre kritische Anmerkungen. So, weißt du, wir sind in Deutschland auch, wir denken manchmal so in Deutschland, jeder oder viele Gläubige meinen, sie können im Gottesdienst kommen und wir beurteilen mal jetzt, wie der Gottesdienst war. Ich finde das total blöd, wenn man die Leute sagt, könnt ihr uns mal feedbacken, wie fandet ihr unseren Gottesdienst? So was Blödes sollte man Leute nie fragen, denn dann kriegst du 1000 verschiedene Antworten. Hinterher weißt du überhaupt nicht mehr, was du tun sollst. Wenn ich ein Feedback brauche, dann brauche ich es von geisterfüllten Leuten, mit denen ich zusammenlebe, mit denen ich umgebe. Von denen brauche ich ein Feedback, aber doch nicht von irgendjemandem, der meine Predigt hört. Ja, der kann das doch gar nicht beurteilen. Gott sagt, der Ungläubige kann es gar nicht beurteilen. Wie soll er es auch beurteilen? Geht doch gar nicht. Okay. So, Nazareth, sie empfingen nichts, obwohl dieselbe Power da war. Sie empfingen nichts, weil sie nichts erwarteten. Erwartest du etwas von Gott? Erwartest du wirklich, dass sich in deiner Situation was verändert? In Deutschland haben wir gar nicht mehr diese Erwartungshaltung. Wir beten mal, wenn es nicht passiert, wir haben ja immer noch unsere Krankenkasse. Und ganz spannend finde ich es immer, wenn Leute sagen, Herbert, wegen meines Gott hat mir Krankheit aufgelegt und er straft mich mit dieser Krankheit. Könntest du beten, dass ich gesund werde? Sag ich, im Leben nicht. Wenn du glaubst, Gott hat dir die Krankheit auferlegt, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich gegen Gott aufstehe und bete für deine Gesundheit. Außerdem, dann frage ich immer, und wie sieht es aus? Besuchst du deinen Hausarzt? Ja, sage ich, dann bist du gegen Gott. Weil du hast mir gerade gesagt, Gott hat dir die Krankheit gegeben. Wieso gehst du zum Hausarzt? Ich sage, nimmst du Medikamente? Ja, ich sage, dann bist du schon wieder gegen Gott. Wieso nimmst du Medikamente, wenn Gott dir doch diese Krankheit aufgelegt hat? Auf einmal merken die Leute, wie dumm sie sind mit ihren Ansichten. Hallo? Hallo? Nee. Gott legt uns keine Krankheiten auf, weil alle Krankheiten hat Jesus bereits für alle Menschen auf der ganzen Welt, die waren, die sind und die kommen werden, getragen. Also Jesus hatte keine Heilungsseminare. Schauen wir an den Petrus. Petrus veranstaltete keine Heilungsseminare. Auch kein Seminar über, wie man Kranke richtig in den Schatten legt. Naja, ich meine, guck mal an, das heißt, sie wussten, Petrus geht zum Tempel oder er geht diesen Weg. Man hat ja manchmal so seine routinemäßigen Wege. Und dann irgendwie, hey, da bin ich wieder bei der Souveränität Gottes, Leute. Irgendwie, der Petrus läuft da, irgendwie muss da einer gelegen haben, der krank ist. Die Sonne stand links, sage ich mal, der Schatten von Petrus rechts. Petrus geht vorbei, der Schatten streift diese Person und auf einmal ist diese Person gesund. Huch! Weißt du, was diese Person gesagt hat? Der Petrus ging vorbei, sein Schatten fiel auf mich. Ich war krank, ihr kennt mich alle, jetzt bin ich gesund. Was haben die Leute gemacht? Wie viel Uhr war das denn? Ja, immer, der geht um die Uhrzeit her. Da haben die Leute den ganzen Bürgersteig die Kranken hingelegt. Haben geguckt, Sonne, Petrus kommt also 9 Uhr morgens hier vorbei. Okay, Sonne ist links, dann müssen wir rechts. Dann lagen sie alle da und Petrus geht vorbei, der Schatten fiel auf alle rum. Tschup, 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 tschup. Sie werden gesund. Hallo, Petrus hat nicht jetzt gesagt, Mensch, wenn er ein richtiger Charismatiker gewesen wäre, dieser arme Petrus, aber er hat halt unsere moderne Welt irgendwie nicht im Blick gehabt. Er hätte gesagt, Mensch, wir als Charismatiker würden dahergehen, wir machen doch wieder so ein richtig in den Schatten legen Seminar, damit ihr heute, du, warum bist du denn bei dem Schatten nicht gesund geworden? Ja, dein Bein war noch ein Stückchen in der Sonne gewesen. Konntest du mir das nicht vorher sagen? Wir sind manchmal, entschuldige bitte, total bescheuert. Ja, ehrlich. Ja, ja, nein, nein, weißt du, und Petrus heilte die Leute nicht. Es heißt, dass sie geheilt wurden durch Petrus. Hat Petrus sie geheilt? Nein, der hat sie nicht mal angerührt. Der Schatten fiel nur auf sie. Hallo, Leute, merkt ihr, Gott ist souverän in seinem Handeln. Aber weißt du, in diesem Petrus, und das wusste dieser Petrus, der in uns ist, der ist größer. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und die Leute merkten, wo dieser Mann vorbeigeht, ja, da ist selbst der Schatten durchdrungen von der Gegenwart, von der Person Gottes. Und sie erlebten diese Dinge. Schauen wir uns doch mal den Paulus an. Hat Paulus Heilungsseminare veranstaltet? Wir finden es in der ganzen Bibel nicht. Da war doch mal irgendjemand im Gottesdienst von Paulus. Und es war immer heiß und sie hatten ihre Schweißtücher. Der Paulus wischt seinen Schweiß ab. So, ich habe in meinem Auto ein Handtuch. Vor allem habe ich es gebraucht, als die Klimaanlage. Und ich ging, oh, ich war den ganzen Tag am Wischen. Oh Mensch, das hätte ich ja jemand auf die Straße hinterherwerfen können. Naja, gut, jetzt ist es zu spät. Also dieses Schweiß, du, und irgendwie kommt jemand mit diesem klebrigen, schweißigen Tuch des Paulus in Berührung und ha, ich bin gesund. Was hast du gemacht? Ich habe sein stinkiges Tuch berührt. Echt? Und dann bist du gesund geworden? Ja. Weißt du was? Lies es nach in der Apostelgeschichte. Da nahmen die Leute von Paulus die Schweißtücher weg und legten sie auf die Kranken. Was hat Paulus gemacht? Paulus hat Flyer gedruckt. Und er hat ein Seminar ausgerufen. Die richtige Anwendung von Schweißtüchern. Damit die Leute auch wissen, wie lege ich ein Schweißtuch auf? Ja. Nein, haben sie nicht gemacht. Merkt ihr, wie verrückt wir modernen Leute geworden sind? Weil wir nicht mehr mit der Kraft Gottes rechnen, versuchen wir durch irgendwelche Techniken irgendwie doch eine Regung Gottes in dieser Welt herbeizubringen. Leute, wir müssen wie der Träger uns bewusst sein, dass wir Träger der Herrlichkeit Gottes sind. Jeder Christ, jeder von uns, der Christ ist, trägt Gott in sich. Wo immer du läufst, ist Gott. Aber wenn du diesen Gott, der in dir lebt, den du durch die Welt trägst, wenn du diesen Gott nicht durch dich etwas tun lässt, handeln lässt, dann wird den Menschen in deinem Umfeld, werden die Menschen zugrunde gehen. Es wird ihnen nicht geholfen werden, wenn du nicht kommst und sagst, dieser Jesus, der in mir ist, der muss sie berühren. Sie müssen einen Touch vom Himmel haben. Und wenn wir das mal wieder verstehen. Also, die Gemeinden in der Bibel, schau dir alle Gemeinden an. Du findest nirgends ein Heilungsseminar. Du findest nirgends eine Heilungsveranstaltung. Das, der ganze Dienst von Jesus, von den Aposteln, von den Gemeinden, es war Alltag. Wenn jemand getröstet werden musste, trösteten sie. Wenn jemand Befreiung brauchte, trieben sie den Dämon weg. Wenn jemand Heilung brauchte, dann wurde geheilt. Wir separieren alles. Also das ist jetzt ein Befreiungsgottesdienst, das ist jetzt ein Heilungsgottesdienst und das ist jetzt ein Schweißtuchgottesdienst. Verstehst du so? Wir wollen alles immer so sortiert. Hey, lass uns mal aufhören damit. Lass uns doch einfach mal auch in einem Gottesdienst Gott mal ein richtiges Durcheinander anstellen. Weißt du, wenn Leute Gott nicht richtig anbeten, weißt du, ich stehe ja dann hier, weißt du, was ich dann manchmal sage? Herr, ich würde mir so sehr wünschen, dass die, die dich nicht anbeten und erheben, und die hier, die dann vielleicht sagen, oh, ich erhebe dich, Herr, ich würde mir so wünschen, dass der Stuhl unter ihnen zusammenkracht. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass die Stühle zusammenkrachen. Und dann würden welche laufen und sagen, oh, schnell helfen, hochheben. Ich sage, bitte lass den liegen. Endlich hat er mal eine Regung. Endlich bewegt er sich mal. Nein, hey, weißt du, wir sind, nein, diese Hilfe, okay. Aber was fällt uns bei all diesen auf, bei Jesus, Petrus, Paulus, Gemeinde und so weiter? Sie waren Träger der Gegenwart, Träger der Person Gottes. Wir haben dieselbe Aufgabe. Wir sind Träger Gottes. Jesus wohnt in uns. Als Jesus auf der Erde war, konnte er nur lokal begrenzt arbeiten. Deshalb hatte Gott diesen wunderbaren, fantastischen Plan, der von den Weltzeiten her verborgen war. Jetzt aber in den letzten Zeiten, so schreibt es Paulus, offenbar geworden ist, Christus in jedem Gläubigen. Das heißt, überall, wo ein Christ auftaucht, taucht auch Christus auf. Wir sollten aber diesen Christus reden lassen. Wir sollten diesen Christus handeln lassen. Sonst wird nämlich da gar nichts passieren. Die Leute werden gar nicht mal merken, dass wir Christen sind. Das ist so wichtig, weil wir tragen Gott, ob wir wollen. Aber sind wir Träger, wo Leute sagen, ja, wenn der kommt, dann weiß ich, es geschieht mir Hilfe. Dann weiß ich, dieser Mann oder diese Frau beten mit mir. Da weiß ich, sie nehmen Anteil an meinem Leben. Und dann erleben sie diese Dinge. Da, wo du bist, an der Uni, bete mit den Menschen, die's wollen, die es zulassen. In deinem Job, in deiner Arbeit, sei ein gutes Zeugnis auf deiner Arbeit. Auf deiner Arbeit muss man dich begehren. Auf deiner Arbeitsstelle, du musst so ein Muster an Arbeit leisten, auf deiner, sage ich jetzt mal als Christ, dass jedem die Tränen laufen, wenn du kündigst. Aber verstehst du, als ich mein Theologiestudium anfing, und ich weiß noch, und ich damals, und dann hat mein Chef gesagt, Herr Erike, wir glauben, dass Sie das tun sollten. Aber sollten Sie sich irren, kommen Sie zurück nach Wuppertal. Wir nehmen Sie sofort. So, und das ist, weißt du, Wir sind bis heute befreundet. So, und es sind Jahrzehnte ins Land gegangen. Wenn ich daran denke, meine letzte Firma, an der ich gearbeitet hatte, später war ich ja dann selbstständig und gründete dabei Gemeinde. Aber in der letzten Firma, dieser Chef sagte, Herr Erike, die schönste Zeit in meinem ganzen Leben, und dieser Mann war inzwischen über 70, die schönste Zeit in meinem Leben war, als Sie in meiner Firma gearbeitet haben. Es war die schönste Zeit, als Sie damals kündigten. Wir haben dann die Gemeinde in Hanau gegründet. Und ich habe gekündigt. Als Sie kündigten, da hatte ich danach noch einen anderen Christen. Aber wissen Sie, der war nicht wie Sie. Der hat immer nur Worte gemacht und der hat immer komische Ideen gehabt. Der war, also Sie waren ein Christ, hat er gesagt. Aber bei dem würde ich sagen, der war keiner, obwohl er auch zu einer Freikirche gehörte in Darmstadt. Aber Sie waren einer. So, und sagte, wissen Sie was? Ich hatte keinen Bock mehr. Ich habe meine Firma verkauft. Ich habe keinen Bock mehr, so leben zu können. Aber, verstehe, das ist es, was die Paulus sagt. Wir haben heute manchmal in den Gemeinden Älteste eingesetzt, die in ihrem Alltag Scheusale sind, die kein Vorbild sind, die ein Schrecken auf ihrer Arbeit sind. Und die Bibel sagt, ein Ältester in der Gemeinde darf nur einer werden, der ein gutes Zeugnis von den ungläubigen Arbeitgebern hat. Dass die ungläubigen Arbeitgeber sagen, das ist ein Topmann. Wir glauben, das ist richtig, dass er hier diesen Job in der Gemeinde macht als Ältester oder dergleichen. So, Gott ist da ganz klar, weil wir können ja nicht hergehen. Leute sagen, komm, Jesus macht dein Leben neu und auf der Arbeit sind wir wie die. Ja, denk dir dann teil. Wir haben dieselbe Aufgabe. Wir sind Träger der Gegenwart Gottes, der Person Gottes. Wir sind Gottes sichtbarer, handelnder Körper in dieser Welt. Du und ich sind Träger der Gegenwart, der Person Gottes. Du und ich, wir sind Träger der Person Gottes. Wir tragen Gott durch diese Welt. Wenn du bekehrt bist, wiedergeboren bist, wohnt er in dir und seitdem trägst du ihn durch diese Welt. Lass ihn bitte in dein Umfeld raus. Lass ihn raus, da wo du lebst. Und lebe als Licht dieser Welt. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Am Anfang des Jahres, so ziemlich am Anfang habe ich geschrieben, das Licht und seine Waffen, solltest du dir nochmal anhören, ist übrigens sehr begehrt im Internet, die Predigt anzuhören. Beachte die Leute, sie taten. Oder die Leute sahen, wenn diese Personen erscheinen, dann ist Gott da. Und sie erwarteten dann auch eine Begegnung mit Gott. Und sie erlebten und sie begegneten Gott, weil sie es erwarteten. Beachte sie, die Leute taten etwas. Sie waren nicht passiv, sie waren aktiv. Sie holten sich, was sie brauchten. Ich finde das manchmal ganz spannend. Man erlebt es leider zu selten. Aber manches Mal, auch hier im Gottesdienst habe ich es erlebt, jemand kommt da nach vorne ganz einfach, sagt, Herbert, würdest du einfach mal meine Hände nehmen und einfach nur für mich beten? Ich sage, spezielles Gebet? Nein, einfach nur beten, weil ich weiß, Jesus ist in dir, Gott ist in dir. Und ich weiß, wenn du jetzt anfängst, einfach für mich zu beten und mich zu segnen, dann weiß ich, dann fließt er in mich hinein, obwohl diese Person Christus ja selber Christus in sich hat. Okay, dann stehen wir da. Und dann beten wir, ganz einfach, Jesus, du bist hier. Du berührst jetzt meinen Bruder, meine Schwester. Warum? Diese Person, die kommt und sagt, Herbert, gib mir die Hand, bete für mich. Diese Person ist voller Erwartung. Sie weiß, wenn der Herbert jetzt mit mir betet, es geht nicht um meine Person, aber ich sage das bei, wenn der mit mir betet, dann habe ich eine Berührung mit Jesus. Und dann beten wir und dann merke ich, wie aus meinem Bauch es hervorkommt, merke ich, wie es fließt, wie ein Strom, manchmal wie Elektrizität. Dann fließt es, sage ich, und? Oh, ich merke, er ist da. Ich merke gerade, wie er in mich fließt. Er fließt gerade in mich hinein. So, und dann manchmal stehen Leute, ich halte sie, und dann zittern sie am ganzen Körper, weil die Gegenwart Gottes denn so stark ist. Nichts Besonderes. Einfach nur eine Berührung mit Gott. Warum erleben sie das? Weil sie es erwarten. Sie erwarten es. Und ich begegne immer wieder Menschen, Herbert, kannst du mal gerade mit mir beten? Weil ich weiß, wenn du jetzt mit mir betest, wird mich Gott berühren. Und dann berührt sie Gott. Die kommen mit Erwartung. Weißt du, es ist ja genau dieselbe Sache. Gott sagt zum Beispiel Ist jemand unter euch krank, dann rufe er zu sich die Ältesten, dass sie ihn mit Öl salben. Wenn er Sünden begangen hat, soll er sie bekennen. Und dann wird ihm vergeben werden. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken wieder aufrichten. Aber weißt du, viele Leute machen es. Christen. Sie kommen und sie lassen sich mit Öl salben. Aber sie gehen genauso krank wieder weg. Wenige, die oft danach gesund geworden sind. Aber sie gehen genauso krank weg. Warum? Weil sie nicht wirklich Heilung erwarten. Es steht geschrieben, wir sollen das tun. Na, gucken mal, wenn der Älteste, mal sehen, wenn es passiert, passiert es halt nicht. Aber Gott hat ja gesagt, wir sollen ja so tun. Weißt du, wenn du nicht mit der Erwartung kommst und diesem Glauben und Wissen, ich handle gemäß Gottes Wort, er wird mich jetzt mit Öl salben und aufgrund dieser Salbung mit Öl werde ich jetzt geheilt werden. Der Herr selber wird mich jetzt anrühren. Wenn du mit diesem Glauben nicht kommst, 99% der Fälle gehen ungeheilt wieder weg, weil sie ohne Glauben, ohne Erwartung kommen. Ohne Glauben und Erwartung. Ich fand die Geschichte eines jungen Mannes so krass. Er hatte sich gerade bekehrt, kam in die Gemeinde. Sein Pastor war ein Farmer, ein Bauer, wohnte weiter außerhalb. Und dieser junge Mann, ich erzähle sie frei, da waren Details, und also wenn du sie gelesen hast, nagel mich jetzt nicht fest. Aber was für mich wichtig war, dieser junge Mann war krank. Und dann wandte er sich an Gott und beim Bibellesen stieß er darauf, wenn jemand krank ist, dann soll er die Ältesten zu sich rufen, dass sie ihn mit Öl salben. Dieser junge Mann hat gesagt, okay, eigentlich müsste ich jetzt meinen Pastor rufen, aber ich bin ja nicht bettlägerisch. Also ich kann doch hin. Also ist er rausgefahren auf die Farm zu seinem Pastor. Und er ist dort zu seinem Pastor gefahren und hat gesagt, Pastor, ich bin krank und ich habe heute in der Bibel gelesen, dass ich die Ältesten rufen soll. Du bist ja der Älteste der Gemeinde und ein Ältester mit den anderen Ältesten. Und würdest du mich bitte mit Öl salben, denn ich möchte gesund sein, weil der Herr hat gesagt, wenn du das tun würdest, würde ich gesund werden. Der Pastor holte Öl, salbte ihn mit Öl und der junge Mann wurde spontan gesund. Warum? Er kam, fuhr dort raus und mit der Erwartung und dem Glauben, es wird bei mir so passieren, es wird so geschehen. Verstehst du? Aber wenn wir kommen und sagen, ja, salb mich mal mit Öl, wenn ich fragen würde jetzt, bist du sicher, dass der Herr dich dann jetzt auch anrühren wird? Also ich weiß nicht. Kann ich sagen, du wirst nicht geheilt. Ganz klar, wirst nicht geheilt. Ganz 100%. So. Außerdem, es ist, ich kann Glauben sehen, zum Beispiel. Nicht immer, aber in der Regel. Ich sehe, ob jemand Glauben hat oder keinen Glauben hat. Das sehe ich. Ich sehe es. Die Person kommt, ich schaue sie an, deshalb mag ich auch, dass Leute mich angucken. Von Jesus heißt es auch, er sah ihren Unglauben oder er sah ihren Glauben. Glauben und Unglauben kannst du sehen, das siehst du am anderen Menschen. So, und wenn du sie anschaust, du weißt dann schon, da kommt jemand und betet, dann weiß ich manchmal, ich muss erstmal Aufbau machen, weil wenn ich so für diese Person bete, wird nichts passieren. Sie hat überhaupt keinen Glauben, dass etwas mit ihr passiert. Deshalb gehen der Großteil der Leute auch nach einer Salbung mit Öl wieder weg, und weil man nicht erwartet. Aber wenn Gott sagt, die Gläubigen sollen das so tun, dann solltest du wissen, wenn du hier zum Gebetsteam kommst, wenn du hier zu unserem Leitungsteam kommst und du sagst, salbe mich mit Öl, weil es steht geschrieben, wenn du das tust, dann wird der Herr mich anrühren und ich werde gesund werden. Und ich will heute meine Gesundheit, meine Heilung erfahren. Wenn du so kommst und das erwartest, wirst du auch Resultate erleben. Versteh, du bist aktiv. Ich muss nicht aktiv sein. Ich muss nicht aktiv sein für dich, dass der Mensch, dass er jetzt glaubt, dass er es jetzt packt. Nein, ich muss es gar nicht. Ich bin passiv. Du kommst und sagst, nimm dein Öl, schmier es mir drauf, salbe mich und ich glaube, danach werde ich gesund. Was tust du? Du bist aktiv, du handelst und du empfängst. Ich bin passiv Beteiligter, genau wie wir es bei Jesus auch sehen. Bist du mit mir? Es ist so wichtig, dass wir diese Dinge anschauen. Und das ist auch, es wird auch, wenn du selber unterwegs bist und mit Menschen betest, es wird für dich eine Befreiung bringen, wenn du nicht mehr da stehst, und was ist, wenn nicht passiert und was ist, wenn jenes nicht. Du, es interessiert mich null. Es interessiert mich nicht die Bohne. Oder auf Deutsch gesagt, es interessiert mich nicht ein Pups. Jesus hat gesagt, jemand will Gebet, bete mit ihm. Jemand will Befreiung, befreie ihn. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, diese Dinge zu tun. eiserne Türen zu zerschlagen, Gefängnisgitter aufzureißen, Gefangene in Freiheit zu senden. Und deshalb spreche ich aus zu Leuten und ich sende dich heute aus in Freiheit. Ich schicke dich aus in Freiheit in Jesu Namen. Und den Ungläubigen, mit denen ich bete, sage ich ja manchmal, du wirst diese Freiheit aber nicht behalten, wenn du dich nicht zu Jesus wendest. Denn diese Freiheit kann nur bestehen bleiben, wenn du Jesus zum Herrn deines Lebens machst. Dann wird er dich bewahren, er dich beschützen. Dann bist du unter seiner Salbung Gläubigen, sage ich, dann bist du mit dem Blut markiert und du bist unantastbar für den Feind. Bitte beachte, die Leute taten etwas. Sie waren nicht passiv, sie waren aktiv, sie holten es sich. Sie glaubten, sie handelten und sie erlebten, was sie erwarteten. Noch einmal, sie sahen, sie glaubten, sie sahen. Mensch, man rührt die Kleider an, dann passiert's. Da war kein theologischer Unterricht vorher. Die haben angerührt, mache ich es auch so. Verstehe? Also packe ich auch an. So, und sie taten es. Und Jesus hat nicht gesagt, gucken wir mal, glaubst du? Nein, das heißt, wir sagen immer, Mensch, warum taten bei Jesus, warum wurden alle, er heilte alle, heißt es. Aber jetzt weißt du, wie die Heilung geschah. Er steht da und man fasst ihn an und wird gesund. Eigentlich hat er gar nichts getan, außer Gott hingetragen. Das war alles. Und das ist es, was wir können. Wir haben Gott in uns. Wir tragen Gott hin in das Umfeld, da wo wir sind, auch in unsere Häuser, in unsere Familien. Erwartest du etwas von Gott? Ohne Erwartung wirst du und werde ich nichts empfangen. Die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, etwas von Gott zu empfangen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, die etwas von ihm erwarten, dass er ihnen auch begegnen wird, ihr Belohner sein wird. Wenn du das nicht erwartest, brauchst du nicht mal zu beten. Ich sage das mal so. Aber wer zu Gott kommen will, muss es erwarten. Muss es sagen, ja, ich erwarte, dass du es tust. Schaut doch mal, wenn ich daran denke. Wir haben eine Zeit, als wir mehr auch Studenten dann hatten. Ich habe mit Studenten gebetet, vor ihren Prüfungen und so weiter. So, und manche waren konfus, die haben gesagt, ich kriege keinen klaren Gedanken zusammen, wenn ich in einem Test, in einer Prüfung bin. Und dann fingen wir an zu beten. Habe ich für sie gebetet und dann haben wir Dinge ausgesprochen. Und dann habe ich sie ermutigt, auch von dem, was der Heilige Geist mir sagte, sage ihnen. Und dass sie vertrauen sollen. Und das, wo sie keine Ahnung hätten oder Dinge vergessen hat, der Heilige Geist während der Prüfung es hervorholen wird. Und das wird ihnen präsent sein. Und sie werden gut abschneiden. Das hat sich rumgesprochen. Diese Studenten erzählten es anderen Studenten. Und ich erinnere mich, manchmal sind Studenten aus Frankfurt gekommen oder aus einer anderen Stadt. Und sagten, Herbert, kannst du für mich beten? Ja, ich sage, warum? Wieso? Ich sag, ja, ich habe Prüfung. Ja, ich sage, wieso kommst du darauf, wegen Prüfung bei mir zu beten? Wo kommst du eigentlich her? Ja, ich komme aus Frankfurt oder ich komme daher. Sag ich, wieso willst du denn von mir Gebet? Ja, ein anderer Student hat mir erzählt, dass du mit ihm gebetet hast und das war so stark und das war so gut, dass er super in seiner Prüfung in einem abgeschnitten hat und deshalb glaube ich das. Und dann melden sich Leute zurück und sagen, wollte nur Bescheid sagen, hat super geklappt. Ich war so ruhig und Gott hat mir Ideen und Weisheit gegeben. Und ich habe gefragt, warum lässt du denn nicht in deiner Gemeinde dafür beten? Er sagt, in unserer Gemeinde betet man dafür nicht. Ja, verstehe. Aber so merkst du, es spricht sich rum. Wenn Dinge anfangen, in unserem Umfeld zu passieren, spricht es sich herum. Und die Leute sagen, ich will es auch. Oh, Schweißtuch, egal Herbert, wie klebrig dein Schweißtuch ist. Ich habe gehört, jemand hat dein Schweißtuch berührt. Gib es mir her. Und dann berührt er das Schweißtuch. Ja. Und so weiter. Okay. Gott erwartet, dass du und ich der Welt ihn zeigen, Gott zeigen. Wir sind Gottes sichtbarer Körper auf dieser Erde. Wir tragen Gott durch diese Welt. Als Jesus allein körperlich anwesend war, war er begrenzt. Seit wir wiedergeboren sind, seit er viele Kinder hat, wohnt er in all diesen Kindern. Seitdem ist Jesus überall auf der ganzen Welt, er ist in Nepal, er ist im Tibet, überall an den entlegensten Orten der Erde, wo kein Fahrradweg hingeht, wo kein Auto hinfahren kann, wo kein Kleinflugzeug hinfahren kann. Da reiten die Christen auf ihren Pferden in diese Pampa-Gebirge hinein und verkündigen in den Dörfern das Evangelium und sie bringen Jesus dorthin. Das ist es, was geschieht. Aber wenn wir uns nicht aufmachen und Jesus hintragen in diese kaputte Welt, dann bleibt diese Welt kaputt und sie wird kaputter. Und ich sagte neulich schon mal, niemand, kein Christ, hat das Recht, über diese kaputte Welt zu meckern und über die Gottlosigkeit zu meckern, wenn er nicht hingeht, sich um diese gottlose Welt kümmert. Manchmal kommen Leute und sagen, ja, oh Mensch, so Gottlosigkeit und dies und jenes. Sag ich, und? Sag ich, was unternimmst du dagegen? Ja, wie, was unternimmst du dagegen? Ja, ich sag, bist du hingegangen? Hast du versucht, Lösungen anzubieten? Hast du versucht, Hilfe zu leisten? Hast du versucht, einen Weg rauszuzeigen aus diesem? Nö, sag ich, dann brauchst du auch bitte dich nicht beschweren. Du bist mit Schuld, dass dieses Chaos in der Welt ist. Denn als Christ solltest du dort gewesen sein. Und du solltest diese Situation an dem Ort verändert haben und nicht selber ein Problem vor Ort werden. Deshalb, du solltest auch in deinem Job ein Zeuge, ein Licht sein und kein Problem. Hallo? Jesus sagt, sogar ihr Sklaven, dient euren Herrn. Die haben sie geschlagen, die haben sie gequält. Und Jesus sagt, dient ihnen so, als würdet ihr mir dienen. Tut es mit großer Freude. Ja, die sind gemein zu mir. Ja, und? Macht doch nichts. Zu mir waren sie auch gemein. Also, wir sind Christen, Christus-Nachfolger. Und er litt und wir leiden auch. Paulus sagt, wir werden viel leiden, wenn wir mit Christus nachgehen. Leiden ist aber nicht dasselbe wie Krankheit. Okay, meine lieben Geschwister, ich bin am Schluss für heute. Träger der Gegenwart Gottes sein. Die Kraft zu heilen ist immer da, auch in dir. Warum? Weil der Heiler Jesus in dir ist. Deshalb ist die Kraft zu heilen immer da. Immer. 24 Stunden. Immer da. Immer da. Und der Herr ist präsent. Und wir sind manchmal viel beschäftigt. Und dann denken wir, ah, jetzt dann will sich vielleicht ein schlechtes Gewissen einschleichen, dies und jenes. Weißt du, jemand sagt, ah, ich bin einfach zu müde, Dinge zu tun. Soll ich dir sagen, wie es mir ging? Gestern Nachmittag oder die ganze Woche, die war so heavy, dass ich mich teilweise zwischendurch einfach mal hinlegen musste, um bis für mich zu erholen. Und gestern, es war so, und dann der Nachmittag, da liefen Dinge, verschiedene Dinge waren zu erledigen und zu tun. Und dann war es irgendwie gegen Abend und ich habe nur eins gesagt, okay, ich muss meine Predigt für heute noch schreiben. Aber Herr, ich bin so müde, ich habe überhaupt keinen Bock dazu. Ich sage, Herr, das Beste ist es, ich lese zwei Bibelverse, sage ein bisschen was dazu und dann worshipen wir einfach. Wir beten an. Und, aber dann sage ich, nee, das, irgendwie wird es nicht so sein. Ich sage, Herr, du hast etwas mitzuteilen an diesem Abend. Und deshalb, Herr, ich setze mich hin an meinem Computer. Wenn ich so groggy bin, dann tippe ich manchmal beim Tippen, schlafe ich ein. So müde. Aber ich sage, Herr, und du hast etwas vor, morgen. Im Gottesdienst. Du willst etwas weitergeben. Und ich danke dir. Und dann weißt du, dann erlebst du, was Paulus sagt. Wenn ich total schwach bin, dann auf einmal steigt die Kraft des Christus in dir auf. Und dann fing ich an zu lesen und zu beten und zu lesen und zu beten und zu schreiben. Und irgendwann war es dann 1:15 so ungefähr, vielleicht auch 1:30, wo ich dann endlich fertig war. Und es war so gut. Es hat mich erfrischt und es hat mich aufgebaut. Verstehst du, wir müssen manchmal eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung hätte sein können, ich suche zwei Bibelverse raus und du kannst mir irgendein Thema, einen Text geben, ein Bibelwort geben und ich halte dir einen Vortrag darüber bei 1 bis 2 Stunden. Habe ich kein Problem drin. Warum? Weil ich darin geübt bin. Aber dann habe ich viel Wort, aber es ist nicht unbedingt, was Gott gesagt haben möchte. So, und dann, verstehst du, und dann bist du erfrischt und dann bist du erquickt und dann schreibst du es auf. Sagst, ja, Herr, das gefällt. Ich habe sogar noch ein paar Seiten mehr. Also noch mehr, 1 oder 2 Seiten mehr. Während des Lesens, ich sage, wow, das ist ja auch so stark. Deshalb, ich werde dann noch weiter Fortsetzung machen. Und dann haben wir erstmal die ersten 2 Seiten für heute. Ich will damit sagen, wir können uns alle gehen lassen. Wir können alle sagen, ich bin zu groggy. Aber wir können auch alle Wunder erleben, indem wir in unserem Groggy, in unserem Schwachsein erleben, hier holt mich die Kraft Gottes hoch und bringt mich in Position, außergewöhnlich Dinge zu tun, die ich normalerweise nicht tun würde, wenn ich mich einfach gehen lasse. Versteht ihr, wie ich meine? Deshalb müssen wir aufstehen, innerlich aufstehen. Das sage ich auch immer wieder Leuten, die so hängen lassen. Ich sage, wenn du nicht aufstehst, Christus wohnt in dir. Wenn du nicht aufstehst, dann wirst du am Boden liegen bleiben. Du musst aufstehen. Und dann wirst du merken, in diesem Aufstehen, wie die Kraft des Christus dich da einfach in Freiheit bringen. Ja, dann war ich fertig. Dann bin ich ins Haus gegangen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich auch noch Appetit gekriegt. Dann habe ich noch ein bisschen was gegessen. Naja, irgendwie, was weiß ich, ich glaube 2:30 oder so war ich dann, kurz vor 3 war ich dann im Bett. Und weißt du, und dann bin ich im Bett. Und dann habe ich gesagt, wie schön, Jesus, dass du da bist. Und dann habe ich Gemeinschaft mit ihm gehabt. Marita schlief nebenan, ist klar, ich arbeite, sie schläft, ist klar, na gut, wie auch immer. Nein, ich bin so, Gott so dankbar für diese tapfere Frau. Mein Dienst wäre nicht mein Dienst, wenn sie, oder der Dienst, den Gott mir aufgetragen hat, wäre nicht der Dienst, wenn ich sie nicht hätte. Das ist ganz klar. Also, wenn ich Lohn empfange, dann wird sie einen Riesenlohn empfangen für das, was sie an mir tut. Auch wenn sie manchmal schwach oder auch kraftlos ist. Und das ist so stark. Als wir heute nach Hause kamen auch, du hast ja lange Dienst. Und Marita sagt, weißt du, wir sind eigentlich so ein unschlagbares Team. Und dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht, wie wir gemeinsam Dinge meistern und ein unschlagbares Team sind. Und das ist so gut, ein unschlagbares Team zu sein. Ich lade dich ein, erwarte etwas von Gott. Erwarte von Gott. Wenn du nichts erwartest, wirst du nichts empfangen. Der nichts erwartet, bekommt nichts. Verstehst du? Der nichts erwartet, bekommt nichts. Erwarte und du wirst erleben. Amen.